Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Die Berge seht ihr gerade im Hintergrund bei Garmisch. Da kommt auch er ja aus der Region. Und das Abendrot. Der Himmel brennt. Für was brennst du? Denn unser heutiges Thema ist Begeisterung. Eine Vision zu haben. Für was strahlst du? Was bringt dich zum Strahlen und dein Team? Und auch diese Bahnstrecke, diese Gleise mit der Oberspannungsleitung, die werden in unserem Gespräch vorkommen. Denn dieser Schicksalsschlag hat ihn geprägt. Warum und weshalb und wie souverän er damit umgegangen ist und was er weiterhin vorhat. Lasst euch überraschen, damit auch ihr in Führung geht und weiterhin in Führung bleibt. Ich freue mich auf ihn, ich schätze ihn, ich kenne ihn. Hier ist er, Wolfgang Sacher.
Ich glaube, mit dem Outdoor-Training wird es halt nichts bei dem Ring. Aber es hilft nichts, Trainingsplank in Kopfhause, also gehen wir in den Keller runter. So, das ist mein Trainingskeller, wo ein bisschen das ganze Material bereitsteht. Natürlich der Fuhrpark, aber natürlich, wenn ich da so trainiere, ein paar so Erinnerungen an meine Erfolge damals, Peking 2008. Weil der Trainingsplan kennt kein schlechtes Wetter und wenn man natürlich fit sein mag, ist natürlich auch klar, dass man dementsprechend flexibel sein muss im Training. Und Theo, du weißt, wie das ist, wie man erfolgreich sein möchte und seine Ziele verfolgen möchte, muss man natürlich was tun. Deswegen fährt es für mich jetzt dann anstrengend und wir sehen uns dann bei deinem Podcast. Ich freue mich. Bis nachher.
Herzlich willkommen, liebe Gäste und natürlich die ein Servus nach Bayern, lieber Wolfgang. Schön, dass wir uns wieder sehen. Wir haben uns das letzte Mal ja gesehen, auch schon Jahre her. Da waren wir in Potsdam, haben feiern dürfen mit der Deutschen Sporthilfe zusammen bei einem besonderen Ball. Und und dann warst du auch noch mein Gast im Hotel in Dresden. Also uns verbindet sehr, sehr viel und ich bin stolz, dass du die Zeit gefunden hast. Willkommen, lieber Wolfgang Sacher.
Lieber Theo, herzlichen Dank. Mich freut es natürlich auch, dass wir zwei uns mal wieder hören und sehen, weil es jetzt doch ziemlich lang her, Potsdam, und das war eigentlich gerade der Staffelstab, den ich da oben gekriegt habe, zum Ende meiner damaligen Karriere.
Das stimmt. Und jetzt kommen ja so kleine Pflänzchen wieder hoch und nach 8 Jahren hat einer gesagt, nein, Karriereende ohne mich, ich will weitermachen und darüber werden wir uns heute unterhalten. Ich finde das richtig gigantisch gut, genau zum Thema passend, begeistern, sich für neue Visionen begeistern und ich kann jetzt schon allen versprechen, das wird ein super, super Talk. Begeistert hast du schon wieder mit dem Ergebnis, das liegt gar nicht so weit zurück, das war die Transalp, das ist ja verrückt, da fährst du 15.000 Kilometer. Bist noch bei 17 Pässen dabei und am Schluss sind 609 Kilometer rausgekommen. Erzähl einmal, wie steigst du in so einen Pass rein? Jeder sagt, um Gottes Willen, ich bin ja da fix und fertig, wenn ich oben bin. Wie schaffst du das?
Ja, ich meine, ich bin halt leidenschaftlicher Radlfahrer. Begeistert ist natürlich schon auch die, es ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, ich bin ein Mensch, ich suche es immer wieder und gehe natürlich aufs Neue an. Aber diesmal habe ich einen Partner mit dabei gehabt, den Erich Winkler. Mhm. Der hat im Endeffekt noch ein größeres Handicap wie ich eigentlich. Ja. Mit einem Arm und einem Fuß. Das ist natürlich eigentlich nur ein bisschen schlimmer. Ja. Aber insofern habe ich auf den ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Mhm. Aber die Begeisterung kommt natürlich auch von dem Feedback von den Leuten, die da mitfahren. Mhm. Die wo eigentlich so, Mensch, das ist Wahnsinn, was ihr da schafft. Ja. Und das ist natürlich zugleich eine Motivation für uns.
Ja. Also die Begeisterung der Zuschauer, das war ja am Wochenende ja zu sehen, die letzten 2 Wochen in München, wo es da abgegangen ist, nach 50 Jahren Olympia, haben dir wieder eins vom Stapel gelassen. Also kannst du auch sagen, Zuschauer begeistern dich auch?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und du hattest ja schon tolle Zuschauer. Vielleicht können wir mal kurz noch weiter zurückgehen auf deine Historie. Du hast ja schon einen Medaillensatz geholt in Peking bei den Paralympics. Du bist ja im Einzelzeitradfahren und natürlich auch im Straßenrennsport als Profirad, also Amateurradfahrer, aber unter den Weltbesten vorne mit dabei. Auch im Weltcup hast du einmal Weltmeister schon, einmal, zweimal Vize-Weltmeister im Einzelzeitfahren, zweimal Europacup-Gewinner in der Behindertenklasse LC1. Also, hey, ich weiß gar nicht, wir müssen aufhören, weil wir haben bloß 30 Minuten Zeit. Gigantisch, gigantisch. Und das ist schön. Und das Schöne ist natürlich jetzt zu wissen, wie kam es dazu? Ja, viele sagen ja, du hast ja einen Arm verloren beim tragischen Unfall. Eigentlich sagen viele, Mist, jetzt habe ich Einschränkung, ich kann nicht mehr so, wie ich will. Aber du hast ja genau das noch Beste draus gemacht.
Ja, natürlich, ich muss rückblickend eigentlich sagen, dass der Unfall also mir eigentlich einen ganz anderen Weg aufgezeigt hat. Natürlich war es am Anfang recht schwierig. Ich war 16, wo ich damals den Unfall gehabt habe, bin am Güterbahnhof quasi auf so einen Waggon gestiegen. War eigentlich erst gestern wieder in einem Radio, dass so ein junger Bursche auf dem Zug gestiegen ist und der kämpft jetzt gerade ums Leben, sage ich mal. Also immer wieder gibt es das. Bei mir ist 1983 gewesen und ich bin in das Spannungsfeld von der 16.000 Volt Leitung gekommen und habe eigentlich das Glück gehabt, dass das Dach nicht leitfähig war. 16.000 Volt am Arm rein, durch den Körper durch und natürlich war der Arm amputiert und die Zehen am rechten Fuß alle verbrennt und links versteigt. Das hat mich natürlich damals in ein riesen tiefes Loch in der Depression geschmissen. Ja. Ja, weil ich war 16 Jahre, habe gerade Maschinenplatz gelernt und mit 16 ist man nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, da weiß man eigentlich nicht, wo man hin möchte, sage ich mal, so beruflich, aber auch mit der Freundin und Mopedführerschein habe ich gerade gemacht. Das war also ganz schwierig. Waren natürlich 4 Jahre, wo ich da wirklich depressiv war und nicht gewusst habe, was ich überhaupt machen soll, auch beruflich. Und das hat mir schon zugesetzt. Und da habe ich dann teilweise, ich meine, wie man mich jetzt sieht, kann man es nicht glauben, aber ich habe wirklich einmal 107 Kilo gehabt zu der Zeit.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch.
Raus aus dem Tal! Raus aus dem Tal! Wenn du Niederlagen hast oder depressiv bist, gib dir mal folgende 3 Tipps. Für was bist du dankbar? Was hast du denn gelernt aus dem, dass du diese Niederlage wegstecken durftest? Oder das hat bestimmt auch was Positives. Zweiter Punkt ist dein Leuchtturm. Wo soll denn jetzt die Reise weiterhin gehen? Für was begeistert dich? Einen neuen Impuls. Und drittens, dem bist du dankbar. Gerade in solchen schwierigen Zeiten, die du hast, das hat auf dich gezählt, wer dich unterstützt. Sag doch mal Danke und nutze diese Dankbarkeit deines Umfelds. Und da wirst du sehen, dann wird es wieder richtig gut und du schaffst auch die größten Herausforderungen und Hindernisse, wie hier beim 3DM-Endlauf um die deutsche Meisterschaft. Ja, und dann hast du abgespeckt, weil du eine Leidenschaft für was entwickelt hast, wo du vorhin gesagt hast, ich liebe das Radlfahren. Wie kamst du dazu, zu dieser Leidenschaft Radlfahren?
Ja, aufgrund meiner Amputationen an die Füße habe ich es eigentlich nie so richtig kennen. Bin aber dann später, 2001, so ein bisschen Marathons mitgefahren. Ob das der Abermarathon war oder die Wendelstein-Rundfahrt, Pfaffenwinkel, eigentlich alles normal, aber alles mit Turnschuhe, ohne Klickpedale, weil das war damals eigentlich schwierig. Ja, mein Bruder, der Mario, der hat mir da beim Radlbauen oder beim Umbau geholfen von Schaltung und Bremse, weil von der Stange geht es bei mir im Endeffekt nicht, weil ich muss ja schauen, gerade mit der rechten Hand, dass ich eigentlich
beides
von der Seite alles bedienen kann. Und so ist der Bayerische Verband einmal auf mich aufmerksam geworden, weil ich mit Turnschuhe dann schon mal eine Einzelzeitfahren gewonnen habe. Weil mir einfach der Ehrgeiz gepackt hat. Mein Bruder, der war Lizenzfahrer. Das liegt ein bisschen so in der Familie. Wir sind alle groß, alle über 1,90 Meter, haben alle lange Beine, damit lange Hebel. Also fürs Radfahren optimal. Ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Der Ehrgeiz mich packt, den Bruder mal zum Schlagen, sage ich mal, besser sei wie der. Und der Bayerische Verband hat dann mal gesagt, Mensch, möchtest du nicht mal zum Sichtungslehrgang kommen? Und dann habe ich das einmal mitgemacht. Und dann habe ich da eigentlich meinen Freund, mit dem, wo ich die Transalpen fahren bin, den Winkler Erich einmal getroffen. Okay. Ja. So weit ist das eigentlich zurück, 2004. Und den habe ich da kennengelernt und der war mir sehr sympathisch. Das ist eigentlich so ein netter Mensch mit einem offenen Herzen, sage ich mal.
Bei uns in Bayern sagt man der Pfundskerl, gell?
Ja, genau. Wo das Herz am richtigen Fleck ist, muss man sagen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, okay, probier's einmal, ich schmecke mal rein, schau mal, wie das läuft. Und seitdem hat es mich eigentlich im Griff.
Der Virus zugeschlagen beim Radlfahren.
Ja.
Ja, ist ja gut so. Und dann, glaube ich, wenn man ein Ziel hat oder wenn du weißt, dann bist du auch befriedigt und dann, glaube ich, purzeln automatisch die Gewichte, die Pfunde. Und es ist halt wichtig, jeder für sich halt diesen Ansatz zu finden, auf was fokussiere ich mich, vor was habe ich erfreut, neue Perspektiven. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, ja, du hast vorhin gesagt, der Bayerische Verband ist auf dich aufmerksam. Ich glaube, wir haben miteinander ein großes Ziel, dass auch der Deutsche Verband wieder auf dich aufmerksam wird. Denn du hast ja, wir haben ja das Thema Vision, du hast eine gigantische Vision, in Paris in 2024 ein Comeback zu starten. Erzähl einmal, wie kommt es dazu und was treibt denn da schon wieder an, dieses Abenteuer anzugehen?
Ja, das ist eigentlich fast so wie damals. Ich meine, der Winkler Erich natürlich wieder einer, der wo seine Karriere jetzt eigentlich mit der Transalp irgendwo beendet hat. Der hat mich eigentlich wieder infiziert. Und ich war ja eigentlich nach London 2012 habe ich aufgehört. Ja. Aber der Erich war damals schon einer, der hat mich eigentlich da infiziert, dahingehend. Und du weißt das ja, durch Potsdam, wo wir uns das eigentlich getroffen haben und eigentlich damals das letzte Mal war bei der Verabschiedung, war der Erich immer einer, im Handicap-Sport, sage ich mal, egal was für Wettbewerb das ist, die Aufmerksamkeit ist eigentlich auch so nicht da, das mediale Interesse ist eigentlich nicht da. Und so war es eigentlich bei der WM 2006. Mhm. Und ich bin meistens unterwegs gewesen und der hat mir erzählt von den Paralympics, was das für ein Event ist. Ja. Mhm. Und wenn du da was gewinnst, hat er gesagt, da bist du der King. Im Endeffekt, das war damals schon meine Vision, dass ich die Paralympics in Peking beobachtet habe und er hat recht gehabt, das war auch gigantisch. Mhm. Das mediale Interesse war, gerade Peking würde ich eigentlich so mit den Handicap-Sportler oder selber mit den Leuten so umgehen. Das hat das natürlich megamäßig gepusht. Mhm. Und jetzt ist es aber auch wieder so, dass ich nach 8 Jahren, wo ich jetzt, ich bin ja in die 8 Jahre trotzdem Radl gefahren, aber halt keine Wettkämpfe und nichts, dass ich jetzt eigentlich wieder infiziert bin und im letzten Jahr eigentlich schon mehr trainiert habe und die Vision da habe, das Ziel. Obwohl ich alles gewonnen habe, viele sagen ja, Mensch, eigentlich kannst du nicht mehr erreichen, du hast ja eh schon alles gewonnen. Aber es geht nicht um die Medaille. Ja, ich habe so viele Erlebnisse da gehabt, auf menschliche Begegnungen bei den Paralympics, bei den Wettkämpfen, über den Radsport hinaus, dass ich sage, das ist der Wert, weil das ist ein ganz anderer Fokus, den man dann eigentlich hat, wie man mal sieht, was für Einschränkungen andere Sportler haben, sage ich mal. Ja. Und das möchte ich nochmal erleben, das Gefühl nochmal erleben, das nochmal sehen und deswegen nochmal das Ziel Paralympics 2024 in Paris, der Stadt der Liebe.
Meine Frau ganz hat oben drauf am Stockerl, genau. Ja. Ja, grandios, grandios. Ja, und ich glaube, da kommt auch vielleicht diese Altersbescheidenheit oder Altersruhe, nicht mehr so fixiert zu sein, aber zu sagen, ich will das drumherum erleben. Und ich glaube, das macht auch eine gute Atmosphäre. Aber so wie ich dich kenne, machst du schon Druck, weil von dir ist so ein Zitat, das heißt, Schinden bis zum geht nimmer. Also das hat schon mit, glaube ich, ruhig sein und Füße stillhalten und bloß genießen nichts mehr zu tun.
Na, also du hast natürlich vollkommen recht und das trifft es. Also gestern hat meine Frau noch zu mir gesagt, ich bin rast- und ruhlos. Mhm. Weil sie ist eher der ruhigere Part. Ich sage oft, ich darf auch mal gerne bis um 9 oder 10 Uhr schlafen können. Ich bin eigentlich immer um 6 Uhr auf.
Okay.
Ohne Wecker, das ist einfach, ich nutze den Tag, wo es geht, aber ich bin jetzt kein Langschläfer, außer ich bin jetzt irgendwo krank. Aber ich strotze voller Energie. Das ist ja jetzt noch, ich meine, jetzt bin ich nicht mehr der Jüngste. Es gibt ja bei uns keine Altersklassen, sage ich mal, so wie im normalen Radsport, im Amateurradsport. Da zahlt nur die Leistung und das spornt mich natürlich an und das hat man heuer gesehen, sage ich mal. Für mich war heuer mal so international einmal wieder neu schmecken, sage ich mal, in die ganzen Wettkämpfe. Ich bin ja da in Belgien mitgefahren beim Weltcup, habe in Deutschland starten dürfen und im Schwarzwald und habe überall Top-10-Platzierungen gehabt und das ohne Trainer, sage ich mal, ohne Professionalisierung, also da ist schon mal noch was möglich.
Ja, und den Trainer hast du schon wieder im Auge, den müssen wir jetzt noch akquirieren können, der muss dich noch begeistern auch, dass der dann sagt, juhu, du bist mein Schützling, ich mache dich fit für Peking. Wie stehen ja da die Aktien?
Ja, eigentlich ganz gut. Ja. Ich meine, ich habe ja im Endeffekt mein Netzwerk, sage ich mal, das steht natürlich nach wie vor, das habe ich ja nie aufgeben. Auch natürlich im Hintergrund, sage ich mal, die früheren Unterstützer, sage ich mal, und Sponsoren, die wo ich gehabt habe, das ist alles regional, sage ich mal, habe da bis die Verhältnisse, sage ich mal, und insofern schaue ich natürlich, dass ich das, ohne dem geht es ja nicht. Ja, ich meine, du brauchst wahnsinnig viel Zeit und dass mir der Ehrgeiz packt, das, da brauche ich ja eh nicht einmal einen Wettkampf dazu. Da langt ja im Endeffekt nur Stadtradl der Stadt Penzberg. Ja, oder überall in Deutschland, wenn Stadtradl stattfindet, da kann ich mich da so begeistern, dass ich dann schon mal einen Abendtag 320 Kilometer am Stück fahre.
Genau, wenn es darum geht, Radeln zum Arbeiten, da mal ganz vorne mit dabei zu sein und immer die Strecke dann nicht bloß von Partenkirch, also von Garmisch dann wieder zurück nach Penzberg, sondern ja, da fährst du vielleicht einen größeren Kreis, dass halt doch am Monatsende ein bisschen mehr auf dem Tacho draufsteht an Kilometern.
Ja.
Klasse. Das Interessante ist natürlich, begeistern musst du das Umfeld. Und du hast gesagt, du hast lokale Sponsoren, du hast Medien, du hast Menschen, die einfach durch dein Netzwerk da sind. Und das ist natürlich auch wichtig, sich selber zu begeistern und natürlich auch die Menschen, die du brauchst, als Multiplikatoren, vielleicht als Sponsoren. Welche Tipps kannst du uns da geben, andere zu begeistern für deine Idee, für deine Visionen?
Ich sage halt einmal, das ist im Endeffekt, man sagt halt aber ergeben und nehmen. Also ich sage aber, das ist ergeben und geben. Mhm. Weil wenn einer gibt, dann nimmt der andere. Mhm. Ich werde immer so gepflegt, dass jeder was geben muss. Mhm. Und ich gebe das auf andere Weise im Endeffekt ja auch zurück. Ja, ich nehme nicht nur, sage ich mal, wenn sie mich unterstützen, sondern ich gebe einfach auch was, weil da entwickeln sich ja Freundschaften draus. Ja. Ja, und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das habe ich auch gepflegt nach Ende meiner Karriere, sage ich mal, dass mich jeder eigentlich kennt. Ich bin der Wolfgang Sacher, ich bin nicht nur der Radsportler, ich bin ein Mensch.
Mensch zum Anpacken.
Genau. Ja. Und der, wo er immer da ist und der, wo trotzdem, wenn man irgendwo ein vertragliches Verhältnis doch irgendwo hat, das zahlt zum Schluss, das ist ein Stück Papier, aber man hat ja gemeinsam in der Zeit was erlebt und ich habe damals wirklich sehr viel Leid gehabt, die haben ja mich unterstützt, obwohl ich nicht erfolgreich war.
Mhm.
Ja. Das ist wichtig. Wie ich in Peking gekommen bin, sage ich mal, da habe ich natürlich den Erfolg gehabt und dann ist man halt nur ein Stück weitergegangen, aber vorher habe ich gar nichts gehabt und die haben das Vertrauen gehabt, die haben gesagt, Mensch, der Typ, der gefällt uns, den unterstützen wir. Mhm. Und jetzt schauen wir halt einmal, der mir was ermöglichen hat. Das habe ich halt auch im Nachhinein weiter gepflegt, sage ich mal, durch gute freundschaftliche Verhältnisse im Endeffekt. Man hat sie nie aus dem Auge verloren, wie wir zwar.
Genau, und ich habe die angerufen, hey, ich habe den mal als Gast im Auge, sagte juhu, freue mich drauf, möglichst bald, sage ich, klasse.
Ja. Und so ist es halt einfach. Man ist trotzdem verbunden und man kennt sich und man hat, da entwickelt sich im Endeffekt eine gute Freundschaft daraus. Mhm. Und die muss man auch pflegen. Ja, das ist einfach, egal ob es eine Geschäftsbeziehung ist oder ob es eine Freundschaft ist, es entwickelt sich oft mehr draus. Und jeder kann zu jedem Zeitpunkt einmal in eine Situation kommen, wo man Hilfe braucht.
Und ja, und das Hilfe brauchen, das habe ich ja gesehen, du erzählst ja oft und ich sehe es ja auch in den sozialen Medien, du bist ja auch bei vielen sozialen Projekten dabei. Ich nenne zum Beispiel Sport ohne Barrieren, wo du auch mit dabei bist und dich zur Verfügung stellst. Also da sind ja viele so Themen, die auch einen sozialen Aspekt haben. Also nicht bloß so egoistisch auf sich selber schauen. Warum ist das wichtig und wie können wir den anderen Mut machen, auch sich für andere zu begeistern?
Also das soziale Engagement ist mir schon immer wichtig gewesen, ja. Natürlich durch den Sport noch mehr, weil wenn man erfolgreich ist, ist man natürlich auch, man steht im Mittelpunkt, das begeistert natürlich. Ich gehe natürlich auch früh in Schulen und halte Vorträge. Das mache ich einfach ehrenamtlich, weil es mir wichtig ist. Die Kinder, die zum Beispiel nicht vorstellen, ich war in der Grundschule in Bad Tölz, da hat mich einer gefragt, Mensch, wie ich überhaupt mich anziehen kann, wie ich essen kann, weil die Kinder sich ja gar nicht vorstellen, weil man geht mit zwei Händen durchs Leben. Dann habe ich ihnen halt einmal gezeigt, wie ich Schuhbandel binden kann mit einer Hand. Mhm. Weil das habe ja ich selber auch lernen müssen.
Ja.
Für einen, der zwei Hände hat, wahrscheinlich auch für dich, ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
Genau, mit allen dann das zu machen. Ja.
Ich habe dann die Lehrerin zwei Wochen später mal angerufen und war dann am Telefon ein bisschen entrüstet. Naja, sagen Sie, wissen ja gar nicht, was Sie angestellt haben. Da haben wir ich gleich gedacht, Mensch, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder sonst irgendwas. Also wie meinen Sie jetzt das? Die Kinder, deren in der Pause versuchen und üben, mit einer Hand Schuhbandel zu binden. Also da obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe, nur das, was ich selber gelernt habe und gesagt habe, habe ich andere begeistert und motiviert, einmal das zu probieren und zu machen. Ja. Und meine Kinder sind es im Endeffekt von Geburt auf gewohnt, dass ich noch eine Hand habe. Für die ist das normal, aber für andere halt im Endeffekt nicht. Aber da gibt es halt immer Punkte, sage ich mal, da wo man motivieren muss, da wo man zeigt. Und beim Radsport ist ja nichts anderes, wenn ich jetzt die Transalp nehme in Winkler Erich. Also ich glaube, dass man einen Großteil von den Teilnehmern, die wo bei uns in der Liga so gefahren ist, ich sage jetzt mal, wir sind ja zum Schluss die 40% waren vor uns, aber die anderen, die waren alle noch hinter uns. Also da haben wir sehr viel begeistert und sehr viel Mut gemacht. Und da hätten wir gar nicht auf dem ersten Platz fahren brauchen, weil für einige waren wir, sage ich mal, die Ersten. Und gerade der Erich mit einem Arm und einem Fuß. Also
es ist unvorstellbar, schon gerade vom Gleichgewicht her. Genau.
Ja, für uns Kleinigkeiten, sage ich mal, weil wir halt so sind, wie wir sind. Und trotzdem halt das Beste draus machen.
Zumindest versuchen. Und damit müsste sich manche Scheiben abschneiden, denn wir jammern immer bloß, was uns alles fehlt und was wir brauchen und sehen aber gar nicht, welche Möglichkeiten wir haben, vielleicht auch in Dingen, die wir mangeln und wir wollen es bloß immer nicht machen. Wir wollen bloß immer optimal und 100% und alles. Es geht auch vieles, wenn wir uns reduzieren können.
Ja, reduzieren müssen. Die Gesundheit ist das Wichtigste. Ja. Weil erst dann merkt man es, wenn einem selber vielleicht oder im nahen Verwandten, Bekanntenkreis oder in der Familie irgendwas Schlimmes vielleicht passiert, irgendwas los ist.
Ja.
Gesundheit ist das Einzige, was man sich eigentlich nicht kaufen kann. Und besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Und dafür muss man halt ein bisschen was tun, damit man fit ist und einfach ein bisschen aufpassen, umsichtig sein und hoffen, dass nichts passiert.
Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, du hast zu wenig Fokus auf deine Gesundheit. Damit dir deine Gesundheit wichtig wird und du deine Einstellung dazu änderst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp, du bist verantwortlich dafür, dass du gesund bist. Ja, du kannst viel machen und stelle dich mal dieser Verantwortung. Zweitens, zeige Durchhaltevermögen. Besonders dann, wenn Verhaltensänderungen von dir notwendig sind, dann fallen wir oft wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Also zeige da die Disziplin, wie wir sie schon oft angesprochen haben, auch in unserem Podcast und Talk. Und drittens, besiege immer wieder deinen Schweinehund. Beweg dich, unternehm was, sei aktiv, sportlich, achte auf deine Ernährung und beweg dich viel draußen in der Natur, so wie ich. Treib dein Hobby, das dich noch gesund hält. Da wirst du sehen, dann wird es richtig bergisch gut. Ja, und das ist auch das Thema Verantwortung. Das war einer meiner ersten Podcasts und Talks zu dem Thema in Führung gehen und in Führung bleiben. Das ist das Format, dass man sowohl im Unternehmen in Führungsposition geht, Verantwortung für andere Mitarbeiter übernimmt oder im Sport wie ihr in Führung zu gehen. Wann gehe ich denn den Sprint an? Wann will ich denn in Führung gehen? Und in Führung zu bleiben, so wie halt du bist erfolgreich, Weltspitze und jetzt sagst nach 8 Jahren, jetzt will ich aber wieder, nein, ich tritt nicht zurück, da mir die Führung wieder zurückzuholen. Und da haben wir das Thema Verantwortung auch gehabt und ich finde es auch verantwortlich, einmal auf Fragen einzugehen und das ist eine schöne Überleitung zu dem Marcel Kappestein. Marcel Kappestein ist der Direktor der Avenga AG, GmbH in Köln und er hat zwei Fragen mit am Herzen, die würde ich dir gerne stellen und die erste Frage ist, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wie motivierst du dich denn, wie begeisterst du dich denn, gerade wenn so der innere Schweinehund einmal das Böllen anfängt?
Ich habe natürlich ein paar Erinnerungen im Kopf, da wo ich auf dem Treppball ganz oben gestanden bin.
Okay.
Und das sind so Sachen, wobei, wenn ich jetzt trainiere, ist schon schwer. Also damals, wo ich natürlich Weltmeister geworden bin, 2006, da habe ich es geschafft. Da habe ich so einen Ehrgeiz gehabt, dass ich nicht einmal Radio im Keller gehabt habe und bin 5 Stunden auf der Rolle gefahren. Und der, wo im Keller mal auf der Rolle fährt, der weiß, was 5 Stunden Rolle fahren heißt. Jetzt gerade darf ich es nicht schaffen. Aber ich ziehe einen Ehrgeiz im Endeffekt aus dem, was ich erlebt habe.
Okay.
Aber aus dem raus, wo mein Körper, wo ich sage, Mensch, du kannst wirklich aus dem Körper so viel rausholen, aber du musst natürlich schon dafür auch was geben. Ja? Mhm. Du musst diszipliniert sein, eben das Training durchzuziehen, bis an die Grenzen irgendwo zu gehen. Du musst eine gewisse Leidensfähigkeit im Endeffekt dann auch mitbringen.
Mhm.
Ja? Natürlich immer vorausgesetzt, soweit ist alles in Ordnung, dass du keine Schmerzen oder was auch nicht hast. Mhm. Da muss man natürlich schon an die Grenzen gehe. Das muss man auch kennen. Das kennen viele zum Beispiel nicht, aber wenn man sich für das entscheiden wird, dann muss man es. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, das wo nicht nur im Sport gilt, sondern das ist, wenn man die Vision hat, und ich habe die Vision damals gehabt, da wo mich der Erich so ein bisschen abgefixt hat, ja, quasi mit der, wenn du Weltmeister bist, dann bist du der King, wenn du bei so einem Großevent was gewinnst, das war immer mein Ziel. Und ich bin einmal mit meinem Arbeitskollegen dann einmal heimgefahren, dann von der Arbeit, also Fahrgemeinschaft gehabt, dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt stell dir mal vor, ich fahre zu meiner ersten WM und ich werde Weltmeister. Und ich war ja damals im
Endeffekt... Du spinnst, hä?
Ja, genau. Ach, du spinnst doch. Und ich war ja damals schon über 40, weil die Paralympics war ich 44 in London. Das war im Endeffekt ja einer von den Ältesten, aber anscheinend kommen gerade die Ältesten, so wie der Fabio Triboli, mit dem, wo ich sehr guter Freund bin, der Italiener und sehr, sehr verbundener. Das war einer, der hat 2 Medaillen geholt, ich habe 3 geholt. Also, und das sind so Sachen, das motiviert mich. Ja, ich kann jetzt natürlich rückblickend schon gehen, aber andererseits bin ich auch der wo in Schulen geht oder jetzt, wo ich heuer mal wieder mitgefahren bin, die Jungen versucht zu motivieren, hinsichtlich Training. Aber die sehen zum Beispiel, was man leisten kann und wenn man diszipliniert ist, kann man natürlich dementsprechend weitergehen. Das geht natürlich auch nicht. Ich meine, du hast zuerst einmal angesprochen, 107 Kilo habe ich gehabt. Aber wenn ich halt so rückblickend die Fotos anschaue von 2006 bis 2012, ich bin Athlet geworden.
Ja.
Immer weniger es waren. Man hat natürlich schon seine Saisonhöhepunkte, man kann nicht bei jedem Wettkampf top sein. Das ist auch das, wenn man meint, man ist jetzt Weltmeister, dann schaut natürlich jeder auf den Weltmeister und lässt den nicht mehr fahren. Es wird immer schwerer. Von Jahr zu Jahr wird es immer schwerer, was zum Gewinner. Insofern ist es wichtig, dass man, wenn man Niederlagen einfährt, auch das einordnen kann, weil es gibt keinen Menschen, der wo jedes Jahr mit Garantie Weltmeister wird. Da gehört viel mehr dazu.
Ja, und du legst ja wirklich den Schwerpunkt auf deinen Körper, auf deine eigene Fitness. Das mache ich auch fest an deinem Thema, wenn ich dich dann sehe, jetzt, wo du die Weltmeisterschaft oder Europacups gefahren bist. Ja, mit einer Zeitfahrmaschine. Ja, es gibt modernere Modelle, sage ich einmal.
Ja, es ist ja im Endeffekt auch immer so ein Thema. Man muss ja wissen, ich meine, mein Vorteil ist heute halt jetzt der, ich bin ja schon ein bisschen älter und bin jetzt nicht der Junge, der wo sagt, Mensch, ich brauche sofort das neue Material, weil es ist natürlich auch mit Investitionen verbunden. Ein gescheiter Zeitfahrer kostet 10.000 Euro. Ja. Für mich war das heuer ein Jahr, wo ich schaue, bin ich überhaupt konkurrenzfähig, auch mit meinem Alter. Ja, ich glaube, das habe ich gezeigt, auch mit einem alten Radl, sage ich mal, mit einem geliehenen Radl von einem Späßl vom Radlverein. Und trotzdem bin ich vorhin mitgefahren. Ja, das kann man natürlich noch ausbauen. Deswegen sage ich, zeitlich vom Training her, aber auch vom Material her, ist noch Potenzial da, dass ich weiter vorne mitfahren kann. Und das möchte ich die nächste Jahr natürlich realisieren.
Also da muss ich mal mein Netzwerk anspitzen, denn ich komme ja aus einer Radregion und die haben wir mittlerweile ja, ist eine große Gruppe auch, die haben auch tolle Rennräder und Zeitfahrmaschinen, vielleicht können wir da mal irgendwas arrangieren. Da helfe ich dir gerne, also ich habe mal das als meine Hausaufgaben in mein Hausaufgabenheft reingeschrieben.
Es darf mich freuen.
Dann man wohl einen Steckel wohl für wenn ihr schon Kinder, ha?
Ja. Der ist ja nicht mehr so aktiv.
Ja, ist nicht mehr mehr, der ist nicht mehr so aktiv, genau. Ja, nehmen wir gleich mal die zweite Frage von dem Marcel, damit ich die aus meinem Kopf rauskriege. Danke erstmal für die Antwort, was du schon ausführlich gebracht hast, wie du dich begeistern kannst. Und jetzt sagt er, wie können wir diesen Transfer machen ins Business? Stell dir vor, die haben jetzt ein erfolgreiches Geschäftsjahr, ist so seine Frage. Es läuft alles super, die haben sich auf die Schulter. Ja, wie denn? Wie können wir denn im nächsten Jahr noch mehr machen? Wie schaffen wir es denn unternehmerisch, diese Extrameile zu gehen, um nächstes Jahr nochmal besser zu werden?
Zum Schluss ist es ja eine gemeinsame Leistung und keine Einzelleistung, gerade in meinem Business ist, sage ich mal, ist natürlich einerseits kann man es zwar eins zu eins übertransferieren, trotzdem sind mehr, sage ich mal, mit an der ganzen Kette und da ist halt im Endeffekt umso mehr wichtig, dass man die ganze Mannschaft begeistert.
Das ist gut, ja.
Ja, weil wenn ich die ganze Mannschaft, das Team nicht begeistern kann, ein Einzelkämpfer, sage ich mal, wie man es sagt, zwischenzeitlich ist es ja so, dass ein guter Chef ein guter Personaler sein muss. Und der natürlich sein Team dahingehend auch motiviert.
Ja.
Und es kann nicht immer nur nach oben gehen, sondern man muss natürlich schon schauen, was für Facetten, in was für ein Business bin ich im Endeffekt jetzt da drin und wo kann ich strategisch hingehen. Mittelfristig, aber auch langfristig. Es ist ja das gerade beim Geschäftlichen, man muss ja auch irgendwo die Vision haben.
Stimmt.
Ja, und dann hat man ja die verschiedenen Bausteine, sage ich mal, die wo man umzusetzen braucht. Ja. Einerseits ja die Mission, ja, wo man im Endeffekt sagt, Mensch, wie setze ich was im Ende am besten um? Dann natürlich die Motivation, aber auch die Handlungsstufen, ja, was im Endeffekt die kurzfristige betrifft, Aktionspläne, aber auch die Umsetzung langfristig. Und dann kann es schon mal klar sein, dass es einmal ein bisschen runtergeht und dass man im Geschäft im Endeffekt nicht nur immer ja, steigernd nach oben. Man sieht es ja jetzt gerade in der Wirtschaftslage, wo es eigentlich gerade mit dem Ukraine-Krieg und alles, was passieren kann, mit dem hat ja im Endeffekt keiner gerechnet. Aber wenn man da irgendwo in der Kette mit drinsteckt, dann muss man halt einmal so ein Jahr überwinden.
Und vielleicht sogar gestärkt rausgehen aus so einer Situation. Ja. Genau. Weil man merkt, wie die Mannschaft, wenn man wirklich dann auch zusammenhält im Unternehmen. Ja,
ja. Und das ist ja im Endeffekt wichtig. Ich meine, einer allein kann nicht allzu viel ausrichten, sage ich mal, und in dem Geschäft letztendlich dann Gewinner. Umso mehr ist halt wichtig, dass das Personal, sage ich mal, einfach gut am Ball bleibt, sage ich mal, gut motiviert wird und keine Ängste haben muss. Gerade wenn es ums Reduzieren geht, weil halt das Geschäft nicht mehr so läuft.
Ja.
Und ich glaube, da ist das Personal heutzutage, die Mitarbeiter sind die in der Position, dass nicht nur so ein Mensch, mich geht es ja mehr Geld, ja, sondern da muss man halt gewisse Abstriche auch machen, damit man langfristig, sage ich mal, auch der Mitarbeiter seine kleine Vision, die hat er, ja, die hat ja jeder ohne Vision, hätten ja wir oder jede Person, der selber eine Richtung vor, wo du irgendwo eigentlich stimmigst. Ja. Und das natürlich auch in einer Position vielleicht in einem Unternehmen und das gibt im Endeffekt dem Ganzen den Kit, sage ich mal, miteinander, den wo man braucht.
Super, also das ist sehr verständlich und nachvollziehbar und auch vielleicht mit einer Rücklage, mit einem Rückschlag mal wieder auch zu sagen, da gehen wir gestärkt raus, super. Und das ist für mich auch jetzt der Einstieg in das nächste Format. Denn nächstes Monat werden wir dann über das Thema Niederlagen sprechen. Nicht mit dir, sondern mit dem Thomas Born. Thomas Born ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens, der Artus-Gruppe. Und ich kenne ihn auch schon Jahrzehnte. Und ihm darfst du zwei Fragen stellen, und zwar in Richtung Niederlagen oder Rückschläge.
Was fällt mir denn da am besten ein? Immer natürlich die erste Frage, vielleicht, wie geht man aus einer Niederlage wieder erhobenen Hauptes hervor? Wie kann man das am besten bewerkstelligen? Das war vielleicht der Punkt. Und wie motiviert man im Business seine Mitarbeiter, sein Team, wenn man im Endeffekt geschäftlich, sage ich mal, vielleicht eine große Niederlage erleidet.
Ja, hey, klasse. Weil da braucht man viel Fingerspitzengefühl und wahrscheinlich auch sehr viel Nähe und Vertrauen zueinander. Aber ich will mal die Antwort nicht vorwegnehmen, die lassen wir dem Thomas Born. Du kannst ja reinhören, wenn wir ihn dann als übernächsten Gast haben.
Gerne.
Wir haben jetzt sehr viel über Sport gesprochen, wir haben sehr viel über Visionen gesprochen, aber vieles liegt nahe und ich weiß, du bist der Mensch, der die Natur weiß, hast du vorhin schon mal gesagt, zu schätzen weiß. Und wenn ich mich jetzt gerade wieder erinnere, im Murnau der Start bei der EM jetzt, dann am Walchensee vorbei, Panoramabilder wie aus dem Bilderbuch. Wie begeistert dich denn die Natur?
Die Natur begeistert mich sehr. Also wir wohnen ja eigentlich da, wo andere Urlaub machen. Ich habe ja das Glück. Selber weiß man es aber oft auch nicht zu schätzen. Ja. Muss ich auch ganz ehrlich sagen und das gebe ich auch zu. Aber ich bin einer, man darf es sehr oft auch nicht so sagen, meine Handys, die haben meistens irgendwo einen Knacks, weil sie mir beim Fotografieren unterm Radlfahren runterfallen.
Alles, was du
willst, ja. Ja, und das ist halt einfach... Das sind Blickfänge für mich und ich finde es einfach gigantisch, was für ein Planeten, das wir leben. Und es schaut natürlich jeder drauf und man muss aber fairerweise dazu sagen, unser Level in Deutschland ist natürlich schon sehr hoch. Ich sage aber, was Klimaschutz betrifft, was Naturschutz betrifft. Ich meine, wir haben Lebensräume, wir passen im Endeffekt sehr auf. Ja. Ich vergleiche es dann oft auch in Städte, wenn ich woanders unterwegs bin. Da schaut es oft nicht so sauber aus. Bei uns sind die Häuser wirklich schlecht. Also ja. Man muss schon sagen, der Standard bei uns in Bayern, im Oberland, sage ich mal, Garmisch, du bist da selber sehr oft. Genau. Ja, ich meine, es ist schon ein Traum. Ja. Und die Natur begeistert mich heute halt und deswegen schätze ich es heute halt sehr, in der Umgebung auch zum Wohnen, aber auch zu fotografieren.
Ja, und das ist ja das Interessante, du bist so ein leistungsorientierter Mensch und hast trotzdem noch den Blick. Und ich glaube, vielleicht auch diese Bipolarität, auch mal Spaß haben, bloß einmal rollen, mal Genuss, am Radl sitzen und nicht gleich per Anschlag. Ich glaube aber, wenn du wirklich im Anschlag bist, dann bist du im Tunnel, da kriegst du nichts mit, da kann es auch was um dich um will sein. Und deshalb ist es auch wichtig, da umschalten zu können. Und das ist grandios, beides auch wahrhaben zu können. Ja,
ja, aber ich habe den Tunnel schon auch sehr oft ja, und habe den früher noch mehr gehabt. Ich glaube, jetzt, wo ich doch ein bisschen älter bin, schätze ich es aber auch mehr. Ja, und schaue da nur mehr drauf. Ich bin ja oft der, wenn dann wirklich Zeit, wo ich mit dem Turnrad unterwegs bin, dann bin ich ja derjenige, der wo dann die Plastikflaschen oder die Bierflaschen dann auch stehen bleibt und da mitnimmt. Ja, wo es halt oft leider in der Natur landet, sage ich mal. Und das ist mir einfach auch wichtig, das Ganze zum Pflegen, das Ganze einfach versuche, so gut wie es geht, einfach intakt zu halten.
Ja. Ja, danke, dass du uns mitgenommen hast mit deinen Gedanken, mit deinem Einblick, mit der Zeit, die du uns gespendet hast. Ich bin mir sicher, wir haben jetzt wieder unter den Zuschauern und Zuhörern viele, viele, die mehr über dich wissen wollen. Ich werde auch in die Shownotes dann reinstecken den Titel Der einarmige Bandit, ein grandioses Buch, müsst ihr unbedingt euch holen. Da steht noch mehr drin, wer mehr über dich wissen will, auch deine Kontaktdaten, wenn Anfragen sind. Ich weiß, du bist auch in einem Netzwerk einer, der sehr viel Kontakt hat, sehr viel Kontakte nutzt. Alle, die dich unterstützen können, ich mache es liebend gerne, werden das tun. Also sorg dafür, dass wir deinen Traum erfüllen können, weil du quälst bis zum Gehtnimmer und was mir dazu beitragen kann, herzlichen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude und ja, hab eine schöne Zeit. Und ein sakramentisches Dankeschön.
Lieber Theo, ich sage auch herzlichen Dank. Mir war es eine Ehre und eine Freude, einfach den Kontakt mit dir wieder aufleben zu lassen und mit dem Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mach weiter so. Machst du auch weiter. Ich werde dich weiter in den sozialen Medien beobachten und vielleicht kriegen wir es doch noch hin, dass wir uns dann nochmal wieder in Garmisch sehen. Zeit wird schon.
Auf jeden Fall.
Servus.
Danke dir.
Ciao, Wolfgang.
Servus, bitte.
Servus.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Was Souveränität bewirkt.